Hitters.
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 Of course.
Das war ein langer Weg bis zu dieser Aufnahme, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und es hat verschiedenste Gründe. Und die arbeiten wir kurz einmal am Anfang auf, damit ihr wisst, in welchem Setup wir uns befinden. Mein Name ist Nico Backspin. Das ist Das ist Hitters of Course. Und bei mir ist Marcel Sieben. Mein Freund, wie geht's dir?
Hervorragend, hervorragend. Die Technik hat ein bisschen gespinnt hier gerade, aber ansonsten läuft alles gut.
Wir gehen ja durch jetzt ehrlicherweise muss man ja schon beschreiben, so 2-3 Wochen der Aufnahmefindung, was, und liebe Leute, das wisst ihr alle da draußen, ihr werdet das auch alle so gehabt haben, zwischen den Tagen schon ein bisschen schwieriger war. Von, lass mal einen Termin machen, cool, der kurzfristig nicht funktioniert hat, weil private Dinge sich zwischen verschoben haben, zu gemeinsam einen Tag finden, an dem wir zwischen dem ganzen privaten Wahnsinn gemeinsam aufnehmen können, zu, aber jetzt wird's auch eng, weil jetzt kommt mein Team und ich muss jetzt auch wieder anfangen zu arbeiten. Nico, sorry, das brauchen wir Tage verschieben. Es war wild, ne? Aber kannst du kurz beschreiben, wieso, also das bei dir aussieht, weil du hast ja bis kurz vor Jahresende quasi gespielt. Dann hast du ein kleines Fenster, wo du auch mal ein bisschen privat sein darfst und dann kommen sofort wieder alle um dich rum und wollen mit dir arbeiten.
Ja, das Turnier war halt hier auf Mauritius. Ich habe 3 Turniere am Stück gehabt. Das letzte Turnier war dann am 21. Dezember vorbei. Dann fällt natürlich auch ein bisschen der Druck ab des Jahres und Familie und Freunde wollen einen sehen. Und dann hat man natürlich am Sonntagabend vom Turnier eine kleine Feier gehabt. Dann kommt Weihnachten schon. Dann kamen viele Leute aus Deutschland mit einer großen Familie, die dann halt zwischen Weihnachten und Silvester und bis zum 5. geblieben sind quasi.
Wo und man zwischendrin Silvester immer Nico, der gefragt hat, ey, können wir mal eine Folge aufnehmen?
Ja, und ich muss auch weiter trainieren. Also die Saison geht ja schon wieder los jetzt. Also das ist ja auch immer so ein Spagat zwischen, ich will auch mal chillen, aber ich darf eigentlich nicht, weil ich trainieren muss. Und so richtig loslassen ist bei uns im Job echt schwer. Es wird jetzt nur Ende Februar bis April, da werde ich 2 Turniere nicht spielen, dann habe ich 6 Wochen Pause mal. Das brauche ich auch, weil sonst funktioniert das alles nicht. Aber wir haben es jetzt geschafft, wir sind wieder zusammen und machen einen schönen Podcast heute.
Ja, und ich glaube, der passt auch insofern ganz gut, weil heute wollen wir uns ein bisschen über das Profi-Sein unterhalten. Ne? Das ist jetzt unsere 4. Folge. Wir sind hier auf dieser Reise bei Hitters of Course. Für die, die jetzt erst einsteigen, ja so ein bisschen auf dem Weg aus meiner Welt, kulturell und aber eine große Liebe zum Sport und vielleicht auch zu den kulturellen Werten, die das Ganze eigentlich für mich trägt. Mit dem Clash, wie es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, im Dialog mit dir, der mittendrin steckt und quasi der schon so ein bisschen der Rebell eigentlich auch ist in seiner kompletten Karriere. Würdest du das sagen? Bist du der Rebell?
Ich war bestimmt früher also der Rebell so ein bisschen. Ich würde mich jetzt nicht mehr einen Rebell nennen, so extrem ist es nicht mehr. Ich mache halt schon mein eigenes Ding und stricke mir die Sachen gerne so, wie ich es gerne hätte. Und mich nervt halt tierisch, wenn unfaire Sachen passieren, Leute ungerecht behandelt werden, Sachen unlogisch sind, die einfach zu ändern wären. Da mache ich halt meinen Mund auf, wo viele Leute den Mund nicht aufmachen würden. Wenn man das als rebellisch sehen möchte, dann das hat die Presse so gemacht. Damals der Rebell Marcel Sieben. Ich finde es jetzt gar nicht unbedingt rebellisch. Ich bin einfach so, wie ich bin und habe da so ein extremes Gerechtigkeitsgefühl bei vielen Sachen und mache einfach meinen Mund auf. Vielleicht ist es ein bisschen rebellisch.
Ich glaube, das ist der Grund, warum wir hier zusammensitzen, weil du genauso bist, wie du bist. Und deswegen haben wir ein wunderbares Match. Was aber ganz schön ist, dass wir dann heute vielleicht gemeinsam so ein bisschen durch deine Karriere gehen können. Denn Profi sein bedeutet ja schon natürlich sich auch anpassen, diszipliniert sein, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, aber auch in ein Konzept passen. Du musst als Marke innerhalb des Sports, aber auch nach außen für Marken kompatibel sein. Du musst konform sein. Du musst in der Lage sein, eine Rolle zu spielen. Man hat es in anderen Sportarten ganz oft, und das wird im Golfsport genauso sein. Das wirst du uns heute bestimmt erzählen, was du darfst und was du nicht darfst und was nicht gern gesehen wird. Und so, wenn wir in den großen Fußball gucken, sobald irgendjemand da mal schlecht spielt, dann ist alles andere egal. Dann geht es nur noch ums Ergebnis. Egal, was für ein Mensch dahinter steckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du in deiner Karriere sehr viele von diesen Situationen auch hattest. Kannst du mal so den Alltag in Perspektive geben? Ich habe das ja am Anfang schon angedeutet. So, wie sieht ein Jahr für dich eigentlich aus? Es fängt jetzt gerade an. Und du hast gesagt, du hast Turniere gespielt, du spielst Turniere. Gerade ist auch dein Team nämlich rum. Beschreib mir mal den Profi-Alltag.
Ja, der Profi-Alltag, meinst du jetzt also den Tag, wenn ich trainiere oder einfach das ganze Jahr in einer
Das ganze
Kurzfassung?
Jahr. Nehmen wir mal das ganze Jahr, wie sowas aussieht.
Es hört eigentlich gar nicht auf bei uns. Also der Golfzirkus, in dem ich unterwegs bin, gerade auf der European Tour, also die PGA Tour in Amerika, ist ein bisschen anders. Die haben ja ihre Spring Break, ihre Autumn Break. Die guten Spieler hören quasi fast schon im September oder Oktober, September auf und haben dann eine Break bis Dezember. Und dann spielen sie ein, zwei Turniere und dann geht es im Januar, Ende Januar wieder los. Also die in Amerika haben die einen bisschen besseren Turnierplan als wir in Europa. Was heißt Europa? Das ist ja die DP World Tour. Das heißt, wir spielen in Südafrika, wir spielen in Asien, wir spielen in Europa, im Mittleren Osten. Und die wollen natürlich alle bedient werden. Und dementsprechend gibt es bei uns, glaube ich, im Jahr bis zu 48 Turniere, die man spielen kann. Spielt man natürlich nicht jedes Turnier, das geht da gar nicht. Ich komme so auf, in den guten Jahren, wo ich keine Verletzung hatte, habe ich dann auch mal 32 Turniere gespielt, ne?
Crazy.
So, ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich nicht mehr als drei Turniere am Stück mehr spiele. Ich bin jetzt 45. Ich merke, Recovery wird immer wichtiger für mich. Für mich ist Gymarbeit sehr, sehr wichtig. Für mich sind Massagen sehr, sehr wichtig. Meine Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Meine Kinder sind 11 und 15. Meine Frau hat Krebs gehabt. Also es sind viele, viele Sachen, viele Komponenten bei mir, die bewerkstelligt werden müssen. Und das Allerwichtigste in der Mitte ist aber, dass ich performe. So, wie machst du das halt? So, dementsprechend musst du halt ein gutes Team um dich herum haben, die für dich da sind und so funktionieren, wie ich es gerne hätte. Ja, die Leute werden dafür auch bezahlt. Anders geht's nicht. Sonst kannst du nicht so lange auf der Höhe mitspielen und ja, du strickst es halt so, wie es für dich wichtig ist. So, und die ganze Saison geht halt so, dass du halt auch mal Trainingslager machst. Sagen wir jetzt, wenn ich jetzt 4 Wochen Turnierpause habe, dann habe ich trotzdem von diesen 4 Wochen Turnierpause habe ich 2 Wochen Trainingslager immer. Von den
Bedeutet
zwei
das, was du jetzt
Wochen.
gerade hast, ne? Also, dass die Leute kommen und ihr gemeinsam mit dir an deinen Stärken und Schwächen trainiert.
Genau. Das ist jetzt gerade wieder die Phase, genau, seit circa ja, 4 Tagen. Also ab dem 2. Januar habe ich schon wieder angefangen.
Wäre der Moment,
Das
wo
ist
ich
jetzt.
auch, also mein miserables Golfspiel eigentlich auch mal reinbringen müsste, dass ich mal sowas wie eine Trainingsphase mache und mich mal wirklich um meine Fehler kümmere, ne? Damit ich von meinem Handicap wegkomme und sowas alles, ne?
Man muss halt tierisch aufpassen. Bei den letzten drei Trainingslager zum Beispiel, da habe ich zu viel in der Technik rumgefummelt und es ist total in die Hose gegangen wieder. Ja, man
Scheiße, ja.
versucht halt teilweise auch, es zu gut zu machen. Und ich habe jetzt meinem Manager auch gesagt, okay, ich bin fit, ich habe gut gearbeitet im Gym. Der Techniktrainer André Kruse, den liebe ich über alles. Mega-Typ, der müssen wir übrigens auch mal einladen in den Podcast bitte irgendwann. Den wirst du lieben.
Cool.
Geiler Mensch. Der wird jetzt in Dubai schon sein, der trainiert auch mit Freddy Schott schon, ein anderer Spieler, die sind vor Ort. Aber ich habe extra gesagt, ich möchte jetzt einmal, wie soll ich sagen, ich muss auch mal ein bisschen chillen zwischendurch. Ich habe mich jetzt mehr auf das Fitnessprogramm konzentriert und meine Technik. Ich möchte einfach, dass man mit gutem Gefühl nach Dubai kommt, ohne neue Schwunggedanken. Und das ist für am Amateursport genau das Gleiche. Da muss man tierisch aufpassen. Die Base, die du noch nicht hast, leider, glaube ich, da müssen wir die.
Habe ich
Von der du
nicht.
dann, wenn du die hast und du weißt, wie dein Schwung ist, wie dein Griff ist und wie du stehst und sowas alles, dann entwickelst du irgendwann mit Wiederholung halt ein Muscle Memory, ne? Und wenn du das hast, dann kannst du auch mal das schleifen lassen, das Techniktraining. Aber das steht auf dem anderen Blatt, das machen wir für dich mal klar, dass wir die Basis schaffen.
Ja, danke schön. Da freue ich mich. Da habe ich jetzt on tape. Leute, ihr wisst es, irgendwann werde ich nochmal ein guter Golfspieler. Denn die Leute, die meine Formate gucken, die sehen ja, wie schlecht ich in dem bin und trotzdem stolz erzähle, dass ich seit 15 Jahren Golf spiele. Du machst jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren schon diese Profi-Welt durch. Dazu, und das hat sich natürlich verändert, das hast du ja schon gesagt, und früher mehr der Rebell vielleicht von außen betrachtet als heute. Professionell bist du in all den Jahren gewesen, dazu gehören, du hast es gesagt, Trainingslager, dazu gehören Turniere, das ist allein schon unheimlich viel. Die Reisen, die dazukommen, Regeneration, aber auch die Medienwelt, die Außendarstellung. Wie bist du, und jetzt mach mal vielleicht einen Rückblick in die letzten 20 Jahre, weil sich das ja auch verändert hat, ne? Wie bist du denn damit umgegangen? Weil du musstest ja im relativ früh auf einem Niveau dann auch medial funktionieren und nicht nur wie heute Social Media, wo du es selber ein bisschen steuern kannst, sondern ich stell's mir vor, dann kommen Leute und wollen mit dir reden und wollen mal hören, wer ist Marcel denn eigentlich?
Ich wünsche mir so ein bisschen, dass ich, jeder wünsche ich das, dass er 25, 20 Jahre jünger wäre, aber von der Medienwelt her werde ich heutzutage viel, viel positiver aufgenommen als vor 25 Jahren. Vor 25 Jahren war die Presse, gerade die deutsche Golfpresse, extrem hart und Leute mit Pferdeschwanz und einer Zigarette im Mund war absolutes rotes Tuch. Da habe ich eigentlich so, da wollte eigentlich auch gar keiner mit mir reden. Es war dann natürlich über die Ergebnisse, die ich gebracht habe, mussten sie dann mit mir reden. Sponsoren zu finden damals war auch fast unmöglich. Ich habe super viel Glück gehabt mit zwei super netten Menschen, die mich wirklich geliebt haben und die mich privat halt auch so kennengelernt haben, wie ich bin und nicht nur dieses Äußerliche gesehen haben, wie ich mich auf dem Golfplatz benommen habe, weil nicht auf dem Golfplatz benehme ich mich halt wirklich anders, weil es Sport ist, als im Privatleben. Es war damals die Postbank. Der Chef der Postbank und der Stefan Nürze und der Larry Rosen, der damals CFO bei der Deutschen Post DHL war. Die haben mich wirklich durch diese Phase, wo ich dieser angebliche Rebell war, was das Sponsoring angeht, wirklich, 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 wirklich super unterstützt. Und alles andere war sehr, sehr schwer für mich, Sponsoren zu finden, weil die Leute sich nicht mit mir identifizieren konnten, wollten. Da war dann eher Martin Keimer und Bernhard Langer, die Ansprechpersonen oder die Spieler, die gesponsert werden sollten. Heutzutage ist es was ganz anderes. Da wollen sie eher die raueren Typen haben, ne? Deswegen sage ich, wenn die Welt vor 25 Jahren so gewesen wäre wie heute, hätte ich wahrscheinlich im Sponsoring-Bereich, im Marketing-Bereich, viel, viel mehr Chancen gehabt. Weil heutzutage wollen die Leute nicht mehr die glatten Typen haben. Die wollen ein bisschen rauere Sportler und Marken haben, die man vermarkten kann einfach auch, ne? Und ja, also es war nicht ganz so einfach, aber es war trotzdem schön. Wie gesagt, ich habe Glück gehabt mit der Postbank und der Deutschen Post DHL, dass sie mich unterstützt haben damals. Und Mercedes hat mich auch sehr lange unterstützt.
Ich kann mir vorstellen, dass Golf in der Zeit, in der du losgelegt hast, genauso schwierig und kompliziert war, wenn man außerhalb der Norm war. Hast du denn versucht, irgendwann dieser Norm gerecht zu werden? Also, ich habe dich jetzt als Typ kennengelernt und ich glaube, ich kann mittlerweile auch, was du beschreibst mit dem Kern und der Gerechtigkeit und wofür du stehst, das kann ich, glaube ich, ganz gut einschätzen. Und auch die Leute, die hier zuhören, die werden wissen, was für ein guter Typ da drin steckt in dem Bild, was vielleicht die Leute von außen haben. Und das war ja früher auch schon so. Da war so ein bisschen wilder und lauter. Aber dann bist du Golfprofi und du willst Golfprofi sein. Musstest du irgendwann dich ein bisschen brechen lassen?
Nee, also brechen lassen nicht. Ich habe es halt immer sehr positiv gesehen, weil ich die, da haben wir, glaube ich, im letzten Podcast auch schon mal drüber geredet, dass mich der Golfsport irgendwie auch ein bisschen gerettet hat,
Ja.
dass viele positive Sachen da waren, dass ich extrem viel lernen durfte. Nochmal zurückzugehen zur Postbank, DHL, Mercedes, drei hochkarätige Sponsoren eigentlich, die ich
Schon
hatte,
krass, ja.
wo ich dann auch auf der Bühne stehen musste. Quasi, da bestand ich dann als 23, 24-Jähriger vor super erfolgreichen Menschen auf der Bühne mit dem Mikro und habe eine Q&A gehabt. Und ich habe mir in die Hosen gemacht. Ich habe so viel Angst gehabt, da auf der Bühne zu stehen, weil ich halt auch wusste, okay, 50% der Leute finden mich scheiße, weil ich halt den Pferdeschwanz habe, ne? Und ich stand da mal mit Anzug. Ich konnte mir, meine Mama und mein Papa haben ja Golf und Gastronomie gemacht. Ich weiß ja, wie die Golfwelt war. Ich weiß ja, wie man sich zu benehmen hat. Ich bin ja groß geworden. Auch wenn mir das nicht immer alles so gefallen hat. Ich wusste es aber, wie das geht. Und ich habe extrem viele nette Leute dadurch kennengelernt. Und es sind ja nicht alles. Nur wenn Leute so ein bisschen spießig rüberkommen, sind es ja auch keine Arschlöcher. Das sind ja auch nette Menschen. So, und danach, nachdem ich von der Bühne runtergekommen bin, boah, sie sind ja gar nicht so, wie sie im Fernsehen rüberkommen, und super nette Gespräche gehabt. Und wirklich, ich habe da über, glaube ich, über 15 Jahre, wo ich dann halt die lange Sponsorship-Karriere hatte, sage ich mal, mit Postbank, DHL und Mercedes, extrem viel gelernt und satirisch viel Spaß gemacht. Und in den Sphären habe ich mich nie brechen lassen müssen. Das war nur in Interviews, wo ich dann mal mir selber auf die Zunge beißen musste und nicht das gesagt habe, was ich gerne gesagt hätte, weil, wer weiß, wenn Bild-Zeitung oder keine Ahnung, FAZ oder was ich was, wenn die dir die falschen Fragen stellen und gibst die falsche Antwort, dann kracht es da richtig, ne? Also da habe ich schon aufgepasst, aber ansonsten war das alles nicht so wild, ne? Schon okay.
Ja, aber ich finde das total spannend. Ich sehe nämlich viele Parallelen. Und ich glaube, das ist dann etwas, was überall passiert, wo Klassisches auf Modernes trifft, wo vielleicht auch ein bisschen Urbaneres auf etwas Konservativeres trifft. Aus dem Hip-Hop die Vergleiche. Guck mal, mein ganzes Leben lang laufe ich schon rum, so ein bisschen als der Gatekeeper, was ich hier auch bin, so ein bisschen der die Brücke baut, draufsteht, um zu zeigen, ey, das ist ganz geil, lass mal dahin, lass mal Golf spielen. Und ey, die dich mitbringen, die sind gar nicht alle so schlimm, wie ihr denkt. Und das war im Hip-Hop schon genauso. Ihr müsst vorstellen, kleine Anekdote, die habe ich an anderen Stellen schon oft erzählt. Also zwei kleine Anekdoten. Die eine ist, ich habe selber mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil ich eigentlich einen anderen Berufs Weg einschlagen wollte und habe relativ schnell gemerkt, dass diese kaufmännische Welt, in der ich da bin, das ist nicht meine. Aber, das hast du eben ganz gut beschrieben, ich habe an einer Stelle gemerkt, okay, das sind die Spielregeln. Ich breche mich hier nicht, aber dann spiele ich halt mit auch euren Spielregeln und lacht mir ein bisschen ins Fäustchen, was ich hier mache mit euch. Und das andere, was ich immer gelernt habe, ist, dass wenn du mit den Leuten sprechen kannst und ich hole dir die Jungs aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel, die Straßenwerber, die hole ich dir an den Tisch. Mit Leuten, die normalerweise niemals mit denen zusammen an einem Tisch sitzen würden. Und die sagen danach, ey, das sind ja richtig gute Typen. Die sprechen vielleicht nicht das Vokabular, das ich spreche, aber es sind gute Jungs. Und ich habe das Gefühl, Marcel Sieben hat im Prinzip fast seine komplette Karriere das Gleiche immer wieder. Diese, ach, du bist ja gar nicht so Effekte gehabt.
Ja, total.
Ist das schön oder nervt das?
Nö, ich finde das gut. Das ist doch schön, wenn man die Leute überraschen kann irgendwo. Das ist nicht so langweilig. Weißt du, wenn die Leute einen von vornherein einschätzen können und das stimmt nachher auch noch so, das ist doch fast langweilig. Und ich finde, wenn Leute positiv überrascht sind, ist es doch wesentlich besser, als wenn sie negativ überrascht sind. Also, man hat auch von vielen anderen Sportlern gehört, boah, das ist ja so ein lieber Kerl, der muss ja so toll sein und bla bla bla. Und dann ist bei einem Sponsoren-Event kommen die Leute dann zu mir an und sagen, boah, ey, der Typ war ja so ätzend. Und also, wie gesagt, überrascht die Leute lieber positiv mit einer ehrlichen Art und Weise. Also.
Du hast ja schon ein bisschen, während du mit den Hunden im Hintergrund kämpfst, ja, früher
Sorry.
auch Kämpfe mit dir ausgetragen, was diese Anpassung angeht. Lass mal zum jungen Marcel zurückgehen. Du hast geschrieben, der musste sich dann manchmal auch in Interviews ein bisschen auf die Zähne beißen. Der stand auf einer Bühne und so. Was war diese Anpassung? Hast du auf Wortwahl geachtet? Hast du versucht, eine zweite Version von dir zu machen? Oder bist du trotzdem immer selber du geblieben dabei?
Ich bin ich selber geblieben. Es hat mir aber unfassbar viel Spaß gemacht. Also das war das. Und dadurch, ich habe unglaublich viel lernen dürfen, weil ich hochintelligente Menschen, hoch erfolgreiche Menschen kennenlernen durfte, mit denen Zeit verbringen durfte, vor denen reden musste, was mir ich ungl eine unglaubliche Lebenserfahrung gebracht hat. Ich hab nur Realschulabschluss. Also du merkst ja immer noch, meine Wortwahl ist nicht so gut wie deine, das merkt man ja.
Das ist Quatsch.
Deine Lyrics sind zehnmal besser als meine.
Dafür möchte ich, hätte ich, dafür hätte ich gern deinen Schwung.
Dankeschön. Aber ich habe halt unfassbar viel lernen dürfen und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Nachher, bin richtig zu einer kleinen Rampensau geworden. Also, hast du das Mikro in die Hand gegeben und dann ging es los. Egal mit wem ich, glaube ich, mit Boris Becker oder Franz Beckenbauer oder Thomas Müller auf der Bühne stand oder sind ja viele andere Musiker oder was ich was gewesen, wo ich jetzt mal so stand und es ging voll ab, hat voll Bock gemacht.
Kleiner süßer Side-Fact: Thomas Müller folgt jetzt dem Hitters Collective auf Instagram.
Nice.
Ja, aufgrund unserer Videos ist er dann zum Kanal gegangen und hat dem Ganzen dann gefolgt, was
Er
halt
ist
sehr schön.
mega, den müssen wir auch mal mit reinnehmen.
Ja.
Tommy und ich sind ja echt auch gut befreundet mittlerweile. Ne? Also das ist bei jedem Post, den ich mache oder den er macht, kommentieren wir ja auch. Also, geiler Typ, super Golfer übrigens.
Ja, voll, das habe ich auch schon gehört. Ein Freund von mir hat mit ihm auch schon mal gespielt. Und ich glaube, authentisch, und das ist eine schöne, schöne Brücke, ja, 100% Thomas Müller, egal wo der war. Der hat nie, weil der auch so ein Everybody's Darling-Gesicht und so eine Attitude hat. Die hattest du ja nun mal nicht. So. Trotzdem hast du es geschafft, die Leute für dich einzunehmen. Als Profi, wie wichtig war diese Seite? Denn du musstest ja dann irgendwann über die Jahre immer ein Balance-Spiel machen aus gut spielen und guter Typ sein. Wie schwierig war das?
Ich habe mir nie den Kopf drum gemacht, wenn ich ehrlich bin. Jetzt im Nachhinein natürlich habe ich mir, aber währenddessen, da war ich einfach zu fokussiert. Mir war das irgendwie auch Schnuppe irgendwie. Vielleicht hat es mir auch ein bisschen Spaß gemacht zwischendurch, die Leute ein bisschen zu provozieren mit meiner Art und Weise, weil ich einfach keinen Bock hatte, mich zu ändern. Vielleicht hat es Spaß gemacht, hört sich doof an. Aber es waren ja meistens auch eher die Eltern. Also jetzt im Jugendbereich, es waren eher die Eltern, die sich aufgeregt haben. Wie kann der Typ einen Schläger schmeißen? Wieso schreit der Scheiße? Warum ärgert er sich so? Warum lacht er nicht? Warum, der liegt doch vier unter Par und ist nur am Rummotzen? Das sind die Eltern gewesen, das waren jetzt nicht die Spieler, ne? Weil die halt irgendwie Angst hatten, dass ich ihr Kind mit in den Sumpf runterziehe oder irgendwas, weißt du? Meine Eltern haben auch gesagt, boah, Marcel, das kannst du nicht machen, benimm dich mal ein bisschen und so. Aber mir fiel es einfach sehr, sehr schwer, meine Emotionen unter Kontrolle zu haben. Und ich glaube, weil ich so mit mir selber beschäftigt war und mit dem ganzen Sport und Erfolg zu haben und Spaß zu haben und Geilheit zu haben, was den Sport angeht, hat mich das überhaupt nicht tangiert. Ich habe das wirklich nicht tangiert. Ich bin dann natürlich, was mich tangiert, dass der Nationalmannschaft zwei oder dreimal geflogen bin. Da machst du dir schon Gedanken, ne? Okay, ist das das Richtige, was du hier machst? Und
Und
dann
war
sitzt du
es das
halt
Richtige?
ich bereue es nicht. Dann sitzt du halt da irgendwo in Frankfurt oder in Wiesbaden an der Geschäftsstelle vor den, mit ihrem Anzug sitzen und du sitzt als 14-Jähriger vor denen und musst dir irgendwelche Standpauken abholen. Das geht aber so nicht und so nicht. Jetzt bist du erstmal suspendiert und ich mir, keine Ahnung, ich fand das jetzt alles nicht so schlimm. Und wenn ihr meint, so spießig zu sein und mich aus dem Kader zu schmeißen, dann macht das gerne. Und wenn er dem Nationaltrainer, der eigentlich gar keine Ahnung hat von Golf, zu der Zeit damals, dem mehr glaubt als mir, dann ist es jetzt so. Dann kriege ich halt kein Geld von euch, dann bezahlt ihr mir die Flüge nicht, dann bezahlt ihr mir nicht die Hotelzimmer. Ich darf aber trotzdem die Turniere spielen im Ausland, weil ich in der Weltrangliste gut genug bin. Und dann haben meine Eltern das halt bezahlt. Ja, oder der Club damals in Deutschland, in Wuppertal, dem ist dann übernommen für mich und dann habe ich mich halt über gute Ergebnisse wieder ja, reingespielt. Ne?
Aber es ist total interessant, weil das immer bedeutet, dass also eine gewisse, also konflikthafte Persönlichkeit warst du offenkundig. Woher das kommt, reden wir gleich nochmal drüber. Aber diese Rebellion oder die bestand dann immer daran, okay, wenn ihr auf dieser Markenseite jetzt irgendwie ein Problem an mir habt, dann gehe ich wieder auf die sportliche Seite und zeige euch, wie es funktioniert.
Ja, also ich habe mich nie mit irgendjemandem richtig böse angelegt. Also bin ich einfach nicht aufgestellt als Mensch. Ne?
Außer einmal auf dem Putting Green, aber da haben wir in der vorherigen Folge schon mal
Ja,
drüber
mit
gesprochen.
Alvaro Quiroz, genau, einmal.
Hört
Ne?
die anderen Folgen dafür.
Ich habe da keine Lust drauf, irgendwie mit Leuten zu diskutieren über Sachen, die keinen Sinn machen. Das war pädagogisch, haben die Fehler gemacht. Ich räume auch Fehler ein von meiner Seite aus, gar kein Problem. Aber ich glaube, einen 14- oder 15- oder 16-jährigen Menschen so zu behandeln und dem so einzuschränken in seiner Entwicklung mit Benimmregeln, das geht einfach nicht. Das ist einfach falsch gewesen. Ne? So, und da habe ich mich gegen gewehrt und gut ist.
Ja, aber hast du da auch irgendwann mal Gefahr gesehen, dass dich das bricht? Also, dass sie dich, also, dass du sagst, ey, das kann ich alles nicht mehr machen, ich muss aufhören mit Golf, das geht so nicht?
Nee, keine Chance, keine Chance. Dafür habe ich den Golfsport viel zu sehr geliebt. Da konnte mir jeder erzählen, was er wollte. Da war mir Schnuppe mit 15 wusste ich, dass ich Golfprofi werde. Und da war für mich, Da konnten sie machen, was sie wollten. Also ich habe genügend Leute, Gott sei Dank, an meiner Seite gehabt, auch meine Eltern speziell, die mich sowieso immer unterstützt haben und natürlich dem DGV auch gesagt, ja, wir kümmern uns drum. Wir versuchen, dass er ruhiger wird und dies und das. Aber Ende des Tages haben meine Eltern gesehen, wie hart ich gearbeitet habe als junger Mensch, wie viel ich trainiert habe, wie viel Spaß ich an der ganzen Sache hatte. Ich war von morgens bis abends nur auf dem Golfplatz. Ich glaube, das kannst du deinem Kind auch nicht absprechen dann, egal ob welcher Verband das ist. Die haben einfach gesehen, wie sehr ich den Sport liebe. Und dann habe ich ja noch, wie gesagt, die Mannschaftskapitäne intern. Du spielst ja einmal für die Nationalmannschaft und dann spielst du ja für den Club. Ja, und im Club kannten die Leute mich natürlich wesentlich besser als der Nationaltrainer oder als die Physios von der Nationalmannschaft, weil die mich natürlich jeden Tag gesehen haben. Der Nationaltrainer sieht mich alle 2 Wochen, alle 3 Wochen, keine Ahnung, zu irgendwelchen Lehrgängen. Und die wussten natürlich, dass ich gar nicht so bin. Also die Nationaltrainer haben natürlich auch die Nationaltrainerbrille auf und müssen natürlich auch auf die anderen Spieler achten. Jetzt haben sie so einen Hallo-Dribbel in Sieben, der macht jetzt nicht das Techniktraining, was wir ihm vorgeben, aber das steht auf dem Blatt, das muss das und das heute trainiert werden. Das kann ich möchte aber an der Sache trainieren. Verstehe ich irgendwo auch, dass ein Nationaltrainer dann so ein bisschen sagt, jetzt mal, Digga, was ist los? Wir sind hier im Team. Golf ist kein Teamsport, verdammte Hacke. Okay, das ist, du hast einmal alle 2 Jahre die Europameisterschaft und hast alle 4 Jahre die Weltmeisterschaft. Und das war's. Der Rest ist alleine spielen, weißt du? So, und mich hat's halt genervt, wenn ich was machen musste, was der Trainer von mir wollte. Und dann habe ich es halt nicht gemacht und dann gab es Ärger. Jetzt heutzutage verstehe ich das, dass ich natürlich die ganzen Gruppendynamik damit kaputt mache. Stinkt.
Ja, ich wollte ich gerade sagen, ich glaube, das ist eine Gruppendynamik, aber trotzdem sagst du das Richtige, dass es halt ein Individualsport ist und du da ja so ein bisschen auf dich beachten musst. Diese Rebellion, ich breite einmal so ein bisschen darauf rum, besteht dann ja bei dir auch nicht daraus, dass du einfach nur anti und dagegen sein warst, sondern weil du eine gewisse Haltung klar verkörpert hast und die dir um dich, um deine Person, um deinen Sport, aber auch um deine Werte sich offensichtlich gedreht hat. Du hast vorhin so ein bisschen davon gesprochen, dass bei Ungerechtigkeiten du durchgedreht bist und so. So kannst du ein bisschen beschreiben, wie sich, also was diese Haltung war, die dich damals so nach außen rebellisch hat wirken lassen? Weil du warst da ja offensichtlich ein bisschen alleine mit auf weiter Flur.
Es war bei mir in der Schule aber auch so, leider. Es war immer so, dass ich halt, wenn Theodor hieß, da kann ich mich noch dran erinnern, es war Klasse 6 oder sowas. Sehr, sehr autistisch veranlagt. Mit leichter Mongoloismus. Hat es aber gepackt, auf der Realschule zu performen, was die Noten anging und alles. Aber er saß immer alleine, war ein Riesenbrocken, stark wie sonst was. An der ist gehänselt worden ohne Ende, die ganze Zeit. Und das ging mir halt tierisch auf die Nerven. Ich habe immer mit dem abgehangen und mich um den gekümmert auch. Und irgendwann ist halt dann in der Schule, sind sie halt auf den drauf. Und dann hab ich halt mit ihm gekämpft und klar bin ich wieder erwischt worden. Und es waren nicht die Kinder, die ihn gemobbt haben, sondern der blöde Marcel, der sich, sage ich mal, für jemand eingesetzt hat. Ne? Und Klassenkonferenz und bla bla, ganzen Mist. Und das war beim Kadertraining in der Nationalmannschaft, haben wir ähnliche Sachen gehabt, dass halt Spieler, die halt, was soll ich sagen, vielleicht auch ein bisschen so getickt haben wie ich, die das Training jetzt irgendwie nicht verstanden haben und gesagt, warum muss ich das jetzt machen? Das ist doch, ich würde viel lieber was anderes machen in der Zeit. Ich will arbeiten, aber das macht keinen Sinn. Passt nicht zu meinem Schwung. Und habe mich dann halt auch für die eingesetzt und gesagt, hey, Leute, denkt doch mal nach, Leute. Ich meine, Golfverständnis muss eigentlich vom Nationaltrainer da sein. Können wir nicht das machen? Ich verstehe Gruppendynamik, klar, aber so, das war halt auch wieder dieses, oder dann spielst du natürlich auch Fußball oder spielst Basketball während dieser Lehrgänge. Und wenn dann halt Leute gemobbt worden sind, gehänselt worden sind, dann habe ich mich auch mal für die eingesetzt. Also ich war nie auf der Seite der Reichen, die die Leute hänseln oder der Assis, aber der Halbstarken, die jetzt die Schwächeren gehänselt haben, ich war mich dann immer auf die Seite der anderen geschlagen, obwohl ich mit beiden Seiten klarkam. Ja, ich würde jetzt niemals sagen, ich mag die nicht oder die nicht. Ich komme mit beiden klar, aber wenn jetzt eine Ungerechtigkeit da ist, dann schlage ich mich gerne auf die Seite, wo Hilfe gebraucht wird. Also, so, und das provoziert natürlich dann auch die falschen Leute, ne?
Was waren die größten Konfliktherde, die du in deiner Vergangenheit hattest? Und wahrscheinlich auch bis heute. Weil medial ist, glaube ich, das Bild von Marcel Sieben mittlerweile klar, oder? Oder gibt es da immer noch Kontroversen mit Medien, die stattfinden?
Nö. Also ich komme mittlerweile, ich bin jetzt so lange im Geschäft, ich kenne ja alle Golfjournalisten und Sportjournalisten, nicht alle Sportjournalisten, aber es gibt natürlich auch Sportjournalisten, die Golf berichten. Und da ich natürlich dann bei gewissen Pro-Ams oder Presse-Events oder Sponsoren-Events dann auch nicht der Erste gewesen bin, der gegangen ist, sondern auch eher ein bisschen länger an der Theke noch geblieben ist und mit den Journalisten dann auch mal ein bisschen gefeiert hat und gequatscht hat und aus dem Nähkästchen gequatscht hat, kam ich mit den Journalisten echt immer sehr gut zurecht und bin sehr, sehr gut weggekommen. Also die ersten paar Jahre war es nicht so cool, aber seit meinem 30. Lebensjahr ungefähr würde ich sagen, komme ich sehr gut mit den ganzen Journalisten klar und weil ich halt auch so bin, wie ich bin. Ne? Ich quatsche halt auch mal ein bisschen und mir muss ja nicht alles aus der Nase ziehen. Das gefällt den Journalisten natürlich auch. Deswegen ist das für mich eigentlich alles also von der Presse her alles cool gelaufen und habe da gar keine Probleme mehr, wenn ich ehrlich bin.
Auf der Tour? Früher wahrscheinlich mehr der Typ, wo sie alle so ein bisschen gesagt, wahrscheinlich über.
Ja, die Deutschen haben mich gehasst. Also
Ja.
mit Sven Strüber komme ich mittlerweile super klar. Ich hoffe, der hört das wahrscheinlich jetzt auch, aber der war halt echt ein Vollarsch, wenn ich das so sagen darf. Der hat mich echt.
Grüße. Du
Ja,
musst auch mal in
Sven.
Podcast kommen.
Aber mit Sven kam ich am Ende dann super zurecht. Und jetzt auch, wenn wir uns sehen. Ne? Also bestellen wir auch immer über Ecken viele Grüße. Aber der hat mich als 23-Jähriger, als ich auf die Tour gekommen bin, bin ich das erste Mal, The Belfry war das, kann ich mich daran erinnern. Da saß er mit Martin Lafeber und Markus Brier am Tisch und Vierertisch und die saßen zu dritt und ich war total unsicher. Ich wusste gar nicht, ach, okay, das sind die Deutschsprachigen da. Und dann gehe ich da so hin und ich sage, ich bin der Marcel, so und so und so. Und dann meinte er, da hinten ist noch ein anderer Tisch. Das kannst du da hinsetzen. Das war echt übel, ne? Das hab ich dem so übel genommen, weil ich war so unsicher. Und dann kommt er mit so einem Ding um die Ecke. Das
Das
war echt
machst
übel.
du auch nicht. Und da gibt es ja zwei Varianten. Entweder du setzt dich drüben hin oder du gehst auf ihn drauf. Aber genau das sind ja, glaube ich, die Situationen, die dazu führen, dass am Ende, wie soll man das beschreiben, du, Marcel, mit der Art, wie du bist, gelernt hast, in der Golfwelt zu funktionieren. Denn das ist ja der Job, den wir heute haben. Wir wollen ja erklären, warum du als Profi geworden und geblieben bist und trotzdem im Kern aber derjenige bist, der in diesen Podcast passt, um sich mit mir darüber zu unterhalten. Weil du wirst auf deiner Tour auch heute noch wahrscheinlich 20 Kollegen kennen, mit denen könnte ich nicht so ein Gespräch führen, weil die gar nicht diese Dialog, also weil die gar nicht diese Situation hatten.
Ja.
Wo oder gab es diese Momente, wo du dich dann auch komplett mal frei gefühlt hast? Also, dass du gesagt hast, okay, das ist mein Tunnel, das ist meine Welt hier, egal was von draußen kommt, egal was Marken, Medien, die Tour oder Spieler oder irgendwie sowas von mir haben wollen, ich bleib ich.
Nee, also das ist das, wo ich mit Holger Fischer die letzten Jahre versucht habe, dran zu arbeiten, dass ich wirklich mal mich ganz frei schaufel, ohne wie soll ich das sagen? Also komplett einfach nur zu machen, was du willst, das geht nicht. Das geht, glaube ich, in keiner Welt, Nico. Also das kannst du nicht
Wahrscheinlich
machen,
nicht.
das kann, wenn du im Business bist, im Sport bist, als Familienvater, das geht einfach nicht. Du musst irgendwo deine Grenzen haben, links und rechts, wo du nicht ausbrechen kannst. Und das, glaube ich, das habe ich immer sehr, sehr gut gemacht. Mir kann keiner irgendwas vorwerfen. Es gab nirgendwo, es gibt nichts in meiner Karriere, wo irgendjemand sagen kann, boah, ey, ich kann das oder das von Sieben erzählen, wo er voll über die Stränge geschlagen hat. Gibt's nicht. Es gibt keine Story von mir, Gibt's nicht. So,
Und
und ja.
das ist aber total lustig, weil auf der anderen Seite ja auch in allem, was, auf, ma, Nico macht mit seinem Master 7 Post, oh ja, das ist der rebellische Golfprofi, dass der will. Es wirkt immer so, als, ohne, dass wir bisher ja, wir haben uns ja schon ausgetauscht, aber als ob da noch die dunklen Kammern sind, in denen noch die drei Golfer sind, die du irgendwann auf dem Platz erschlagen hast oder, aber das ist nicht da, ne? Du bist einfach nur wahrscheinlich lauter als andere gewesen immer. Aber trotzdem, und dieses tatsächliche Freisein, das ist unheimlich schwer, glaube ich, in dieser Welt, in der du
Ja,
bist.
ich meine, das ist ja so ein bisschen der Hippie-Lifestyle. Aber ich kenne keine, Entschuldigung, Hippies, wenn man das so sagen kann. Aber es gibt da keine wirklich hardcore erfolgreichen Hippies im Business oder im Sport oder irgendwo. Weißt du, das ist halt ein Lifestyle. Dann hängst du halt ab und genießt dein Leben, bist total frei. Und finde ich auch cool für die Menschen, wenn die das so leben können, weißt du? Und die geben sich halt mit sehr, sehr wenig zufrieden und sind dafür frei und leben und leben und leben und leben. Geil, aber das geht einfach nicht. Wenn du erfolgreich sein möchtest in irgendwas, musst du gewisse Grenzen haben und Spielregeln einhalten. Aber ich finde, das ist ein extrem breiter Korridor, wo du dich selbst verwirklichen kannst und trotzdem schon so sein kannst, wie du möchtest, ne? Und das Beste draus machen und das so stricken, wie es für dich geil ist.
Der Grund, dass du auf Mauritius lebst, ist aber wahrscheinlich der, um sich diese Grenzen ein bisschen weiter zu stecken, ne? Damit nicht dieser Alltag, also in so
Ja,
einer Stadt wie
also.
Hamburg wäre Master 7 ein anderer Golfprofi.
Ja, also. Ich bin ja erst seit 3 Jahren hier, ne? Also, ich hab lange in Ratingen gelebt, ne? Oder in München oder in Köln.
Aber hast dich verändert, seitdem du da bist?
Ich muss sagen, die ersten 2 Jahre waren mega. Ich war freier. Ich war wesentlich freier. Jetzt kommt der Alltag langsam hier auch so ein bisschen rein. Meine Tochter wird 15 in 2, 3 Wochen, hardcore am Pubertieren. Die Akzeptanz auf der Insel ist auf einmal eine andere. Wir haben ja unsere eigene Foundation gegründet.
Ja.
Dadurch kommt jetzt natürlich auch viel mehr Aufmerksamkeit auf einmal. Und meine Frau arbeitet das erste Mal seit langer Zeit wieder auch nach ihrer Krankheit. Dementsprechend ist mehr Arbeit für mich mit den Kindern. Also die ersten 2 Jahre waren unfassbar frei. Und jetzt kommt der Alltag. Jetzt ist natürlich meine Aufgabe, diese Freiheit wieder zu bekommen. Man wird sich ja immer freier fühlen als in Deutschland. Die Negativität, also das sagen wir nur nicht, ganz Europa ist, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr anstrengend geworden. Also, ob ich jetzt mit Belgiern, Franzosen, Engländern, Schotten, Spaniern, Italienern rede, die sagen mir alle das Gleiche. Es ist jetzt nicht nur, wir können jetzt nicht nur Deutschland runter machen, was das angeht, ne? Die Negativität und der Ernst des Lebens und der Frust, wie die Politik auch geht und alles, ne? Also, es gibt viele, viele Leute, die jetzt wirklich hierhin flüchten, deswegen. Das sind nicht nur die Deutschen.
Kann ich irgendwie so ein kleines bisschen trotzdem verstehen, weil es einfach ein sehr schöner Ort ist. Und wenn man sich diesen Schritt erlauben kann und sich damit einen inneren Frieden besorgen kann, ich glaube, ich würde es auch machen, wenn ich bestimmte Dinge mich hier an dem Ort halten, an dem ich bin. Es gehört wahrscheinlich
Ja.
dazu.
Aber
Und das ist.
mir fällt das nicht leicht, meine Eltern in Deutschland zu lassen, ne? Also ehrlich,
Ja.
also das bricht mir das Herz, ne? Mein Papa will halt nicht fliegen und will seinen Hund nicht nach Mauritius holen und fühlt sich halt, der ist jetzt Mitte 70 und die Wurzeln sind in Deutschland, ne? Und für mich war das eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Ich wusste, den kriege ich ja nicht raus, ne? Aber ja. Und nochmal, ganz kurz, nicht zu unterbrechen, es ist gar nicht so teuer, hier zu leben, ne? Also das ist wenn du jetzt shoppen gehst, im Supermarkt, ist billiger als in Deutschland. Wesentlich billiger, ne? Also, und du kannst
Sammelst
dir
gerade
auch.
Argumente, dass du Nachbarn kriegst, ne?
Ja, aber ich bin halt ehrlich.
Kommt vorbei, Leute. Aber um hier vielleicht nochmal ein kleines bisschen die Klammer, um das Ganze zu schaffen heute, um dich als Profi. Jetzt bist du so lange auf der Tour und du hast gelernt, das Spiel zu spielen. Du bist nicht so rebellisch, wie das von die Presse gerne gemacht hat und trotzdem so viel Haltung versehen, dass wenn diese Konvention des Sportes oder die Personen sich nicht cool verhalten, dass du dann auch gerne trotzdem laut bist. Glaubst du, dass sich diese Golfwelt. Nee, die Antwort ist. Nee, die Form muss ich an das Glück, dass du weißt es. Die Golfwelt hat sich aber auch dahingehend schon verändert. Oder? Fragezeichen. Also der 20-jährige Master Sien, der jetzt Profi werden würde, hätte schon eine andere Welt um sich herum als du damals, oder?
Ja, also wäre wesentlich einfacher für mich heutzutage. Die suchen halt, ich meine auch, ob das Callaway ist oder TaylorMade ist oder auch die Tour selber, die ganzen Social Media Teams, die suchen ja nach Charakteren, die wo Emotionen rauskommen, wo man was mit anfangen kann. Wenn man halt nur die Eisenbahnschiene runterfährt die ganze Zeit und keine Emotionen zeigt, da kannst du ja nicht wirklich viel draus machen, ne? Als Videoschneider oder als Social Media Manager und die motivieren sogar die jungen Spieler, macht mal was mit eurem Kanal, zeigt mal ein bisschen Emotionen, spielt mal ein bisschen was rum auf der Driving Range auch, macht mal dies, macht mal das. Wenn man halt im Club, wir sitzen in der Players Lounge und gucken uns dann die letzten drei Löcher an teilweise. Der letzte Flight ist ja der letzte. Das heißt, wenn ich jetzt 20. geworden bin oder 15., dann sitze ich schon in der Players Lounge oder im Clubhaus und gucke natürlich live unsere Kollegen an, was jetzt gerade passiert. Dann macht der Loch das Ding aus 20 Metern ein, um einen Schlag nach vorne, also zu führen. Dann macht er so oder lacht nicht, keine Faust, gar nicht. Dann denke ich mal, wie ist das möglich, Alter? Wie geht das? Das ist unfassbar. Aber das ist halt wieder ein Schlagmensch, der eine so, der andere so. Ne? Aber die wünschen sich das alle. Also, das ist ja heutzutage. Sind ja auch die ganzen Verträge, Sponsorenverträge, gehen ja alles über Social Media mittlerweile. Ja, das ist klar, Sky, jetzt bald Magenta, super wichtig und dass da die Logos im Fernsehen zu sehen sind, aber es ist viel wichtiger, dass die Sportler oder Musiker einen geilen Kanal haben, ob das jetzt YouTube ist oder TikTok oder Instagram. Ne? Da kommt das Geld heutzutage her, ne? Und dementsprechend wollen die das, dass die jungen Spieler, und da wäre ich halt vor der Typ mit 3, Marcel 7 mit 23 heute Bombe.
Wollte ich gerade sagen, jetzt mit dem Social Media Kanal, boom, ne? Aber ich ehrlicherweise, ich glaube, dafür ist es ja auch nie ganz zu spät. Und das Wichtigste an dem Ganzen ist die Währung, die wir, glaube ich, in unseren beiden Welten haben, authentisch bleiben. Denn das sorgt dafür, dass man auch weiter vielleicht als das wahrgenommen wird, als das man ist, ne? Bist du zufrieden mit deiner Rolle? Auch ein bisschen als immer noch mit diesem kleinen augenzwinkernden Rebell oder der etwas andere Golfprofi oder
Doch,
so?
total. Nein, nein, total, total. Ich würde es halt gerne noch, wie du vorhin schon gefragt hast, warst du jemals richtig frei? Ich würde es gerne momentan wieder ein bisschen freier ausleben können. Aber ich bin halt momentan ein bisschen, wie gesagt, ich bin halt keine 23 mehr. Ich habe Verpflichtungen meiner Familie gegenüber. Ich bin nicht mehr so frei, wie ich früher mal war. Man hat natürlich diese gewissen, wenn ich jetzt in Flieger einsteige und aufs Turnier fliege, dann bin ich schon, dann schüttle ich schon relativ viel ab. Ne? Aber ich würde mir wünschen, und da arbeite ich auch dran, dass man halt, jetzt sage ich mal, die Stressfaktoren um sich herum, die ja normal sind, die jede Familie hat ja ihre Stressmomente. Es gibt, glaube ich, keine einzige Familie auf der ganzen Welt, wo alles heititalli ist, ja, und jeder gibt dem anderen Energie und keiner zieht Energie. Das gibt's nicht. So, und ich glaube, das ist die große Kunst und da, das ist für mich erstmal das Allerwichtigste, dass ich als Familie, ich als Oberhaupt der Familie das schaffe, dass wir uns alle gegenseitig mehr Energie wiedergeben, damit ich auf dem Golfplatz freier bin und meinen Job noch geiler ausüben kann und noch mehr lachen kann und größere Erfolge feiern kann. Da habe ich richtig Bock drauf.
Ey, ich freue mich, dich da ein bisschen begleiten zu können dabei, ehrlicherweise. Denn so wie wir dich als Typen bisher kennengelernt haben, macht es sehr viel Spaß, hier zuzuhören. Und es macht genauso viel Spaß, dich dabei zu begleiten, wie vielleicht auch 26 Golfprofi technisch nochmal ein anderes Jahr wird. Wir haben schon mal über Ziele für 27 gesprochen. Das werden wir auch nochmal thematisieren. Jetzt mach erstmal einen guten Job für 26 und sieh mal zu, dass du dein
Ja,
Trainingslager vernünftig zu Ende bringst. So.
habe ich.
Turniere wann? Gleich danach? Also, wie geht's jetzt weiter
Ich
im
fliege jetzt am
Kalender?
Montag nach Dubai. Ich habe zwei Turniere hintereinander in Dubai, dann Bahrain. Dann fliege ich nach Spanien für einen Sponsorentag. Da komme ich dich vielleicht besuchen. Ich wollte es eigentlich, wollte dich überraschen, falls ich es hinkriege. Aber das wäre halt dann in 4 Wochen. Da werde ich auf jeden Fall meine Eltern besuchen gehen. Und dann würde ich vielleicht mal nach Hamburg vorbeikommen. Und dann fliege ich nach Spanien. Und dann geht es wieder zurück nach Mauritius.
Das besprechen wir gleich, freue ich mich drauf. Irgendwo auf dieser Strecke zwischendurch brauche ich einen Slot für eine neue Podcast-Folge, denn das hier ist die Folge, die eigentlich Ende Dezember hätte kommen sollen. Wir haben Master 7 als Profi kennengelernt und im nächsten Monat sprechen wir in der nächsten Folge über das nächste Thema und das soll Ende Januar passieren. Also wenn du im Kalender irgendwo Zeit hast, sprechen wir beide uns in ein paar Wochen schon wieder und dann heißt es wieder Hitters of Course. Marcel, danke für deine Zeit. Aber auf dem Platz.
Dir.
Schöne Grüße an die Coaches in diesem
Mache
Sinne.
ich. Danke dir, Nico. Hat Spaß gemacht.